Gut, dann würde ich jetzt sozusagen in die inhaltliche Fokussierung einsteigen, zu unserem dritten Schwerpunkt, nämlich der Medialität des Strategiespiels oder vielleicht auch eher etwas weiter gefasst die Frage der Medialität des Spiels überhaupt. Was ist das Strategische? Das ist sozusagen unsere Ausgangsfrage. Was ist das Strategische, das sich spezifisch in der Struktur und Verwendung des Computers als Medium realisiert? Also so haben wir das sozusagen am Anfang zusammengefasst. Und wir sind eigentlich zunächst einen anderen Weg gegangen. Ich hoffe, man kann das jetzt so halbwegs erkennen, alles, was ich hier zeige. Indem wir uns über Gegenstände der Frage der Medialität angenähert haben und jetzt eben nicht zuallererst gefragt haben, was sind Trägergestelle des Spiels, und das muss ja dann gefälligst das Medium sein, sondern indem wir eben gesagt haben, oder wir hatten erst eine Art Denken, das eben gesagt hat, das Spiel selbst ist das Medium, in dem sich das strategische Denken, die strategischen Diskurse realisieren. Also jetzt sozusagen, um das technische Gestell zunächst mal außen vor zu lassen, sondern zunächst auch mal über einen weiter gefassten Medialitätsbegriff uns der Sache anzunähern. Und da ist eben der erste Zugriff natürlich der, dass Spielen eine Handlung ist, logischerweise, dass also sozusagen die Medialität sehr stark mit dem Handlungsbegriff verkoppelt sein muss. Und da sieht man eben, wir haben am Anfang des Projekts eben so ein Kriegsbrettspiel von 1780, kann ich mich mal erinnern, rekonstruiert und da eben sehr stark sozusagen auch nachvollziehen können im Vollzug, wie sehr sich strategisches Denken tatsächlich spielerischen Handeln erst realisiert. Also es ist ein großer Unterschied, ob man das Regelbuch Hellwigs einfach nur liest und versucht zu verstehen, was der strategische Kurs in diesem Regelsystem ist, oder ob man eben tatsächlich an diesem Brett steht und versucht, dieses Spiel nachzuvollziehen und dabei eben erlebt, und das wäre fast die zweite Ebene schon, dieses Medialen, so eine Art von Versinnlichung, also wie sich ein Denken sozusagen naturalisiert. Weil wir eben sehr stark gemerkt haben, dass dieses Spiel über seine strikte Regelhaftigkeit einen dazu bringt, in eine ganz bestimmte Art von Spielstrategie einzutreten. Also das Spiel verunmöglicht zum Beispiel durch ein eigentlich sehr geschicktes Regelwerk, dass man das blutig spielen kann. Also dass man sozusagen so eine Art Räuberschach spielt. Ja? Sondern es zwingt einen fast dazu, zum Clausewitz zu werden, also wirklich nur über Bedrohungsszenarien, weitreichendes Denken, geschicktes Agieren im Raum tatsächlich eben zum Feldherren zu werden. Und das ist eben eine Didaktik der Versinnlichung, die wir eben sehr spannend auch in eine zeitgenössische Didaktik der Zeit zurückverfolgen konnten, die eben sehr viel mit Comenius oder solchen Leuten zu tun hat, die eben die neue Didaktik begründen durch sozusagen Lernen durch Versinnlichung. Also das ist jetzt so zeitgenössischer Stich, das ist das, was wir heute in den Science Center als Hands-on wiederfinden, das Lernen nicht durch das abstrakte Auswendiglernen, sondern durch den Handlungsvollzug. Also eben sowas, das ist jetzt ein Stich, die Kriegsmarine zu Gast, wo dann eben ein Seefahrer mit Schifffahrtsmodellen in die Dorfschule kommt und die Kinder eben durch das Begreifen der Modelle und das Anfassen des Seemanns etwas über Seefahrt lernen. Oder so. Und das ist eben eine zeitgenössische aufklärerische Didaktik, die sich so auch in diesem Kriegsspiel wiederfindet. Interessanter Widerspruch, weil man natürlich ein Kriegsspiel jetzt nicht unbedingt eine aufklärerische Didaktik vermuten würde, aber es scheint zu dieser Zeit irgendwie funktioniert zu haben. Und das ist eben so ein erster Gedanke, mit dem Begriff von Medialität umzugehen, sozusagen unter Umgehung dessen, was man klassischerweise sofort in Augenschein nehmen würde, wenn man über Medium redet, nämlich irgendwie Trägergestelle, Spielbretter, Computer oder sonst irgendwas. Das war ein erster Gedanke, der war eben durch dieses Moment der Versinnlichung, wo wir eben jetzt sozusagen auch sofort anschlussfähig wieder so als Diskurstheorien oder sowas wären, war das ganz ergiebig. Wir haben uns dann aber natürlich doch wieder sozusagen in medias res bewegt, um eben zu fragen, was passiert eigentlich tatsächlich im Computerspiel, also wo ist jetzt hier die Medialität? Und wir sehen natürlich auch in der Medialität eines Computerspiels zwei Komponenten, nämlich einmal tatsächlich das technische Trägergestell, dass der Computer wie gemacht dafür zu sein scheint, Computerspiele auf ihm zu prozessieren. Und das wäre natürlich genau diese Linie, die auch Klaus Pias hier sozusagen sehr ausführlich angesprochen hat, dass die Geschichte des Computers und die Geschichte des Spiels sozusagen miteinander verwoben sind, nicht auseinanderzudenken sind, dass also Interface und Algorithmus und Regel sozusagen eine dichte Gemengelage von diskursiven Verschränkungen bilden. Und das sehen wir natürlich auch, wenn wir jetzt so ein Spiel, das ist das Lieblingsbeispiel von Stefan Böhme, einen Eishockey-Manager eben nehmen, wo ich jetzt hier meine Mannschaft über exorbitante Tabellenwerke, also du weißt das besser wie ich, was man da eigentlich tut, aber man kennt das ja so ungefähr. Und natürlich ist der Hinweis, dass man da eigentlich im Grunde genommen nur an einer Excel-Tabelle arbeitet oder eben noch abstrakter an einer Datenbank mit einer spezifischen Logik, mit einem spezifischen Algorithmus, ist natürlich naheliegend. Das heißt, der Computer ist auf der einen Seite hier sehr sichtbar als Medialität, ja, weil ich eben in der Tat nach Algorithmen suche. Also ich versuche den Regelkreis, den Algorithmus, die Entscheidungslogik des Computers zu verstehen, um mich sozusagen perfekt an die Gewinnbedingung von Eishockey-Manager zu adaptieren. Auf der anderen Seite haben wir hier aber natürlich wieder genau dieses Spiel der Versinnlichung. Denn das Interface ist ja hier jetzt nicht nur eine ästhetische Dimension, die sich sozusagen naturalisierend über eine Excel-Tabelle schiebt, sondern da ist ja mehr. Also es ist genau wieder dieses Moment, das ist so ein diskursives Strategieding über eine Denkungsweise versinnlicht. Und das schien uns eben sehr interessant. Und deswegen haben wir im Weiteren uns natürlich dann auch sehr viel stärker eben mit Interfacen von Strategiespielen beschäftigt, wo wir eben auf der einen Seite sehr schnell natürlich gemerkt haben, dass sozusagen hier ganz klar so dieses klassische Modell der Naturalisierung von Oberflächen greift, was ja mehrfach sozusagen der Medientheorie immer wieder umgewälzt worden ist, wie das Interface also sozusagen daran arbeitet, im Sinne der Apparatustheorie das technische Gestell sozusagen zu vernatürlichen und zu verunsichtbaren. Wir aber natürlich trotzdem sehen, dass obwohl sozusagen eine sehr stereotype und konventionalisierte symbolische Form des Interfaces im Strategiespiel auftritt, es immer wieder auch darum geht, dennoch durch diese Oberfläche durch nach den Algorithmen zu suchen, nach den binären oder regelkreisartig organisierten Steuerungslogiken. Also je versierter man sozusagen mit Strategiespielen spielt, desto eher weiß man auch, dass es natürlich immer darum geht, Kipppunkte auszumachen, ab wann kann ich sozusagen meinen Computergegner, also vor allem wenn man eben im Single-Person-Modus spielt, ne, also man sucht ja sozusagen immer nach dem entscheidenden Punkt, wo es dann Stärkewerte kippen oder wo sozusagen Tech-Trees weit genug ausgefaltet sind, damit ich dann den nächsten Zug machen kann. Und all das geht dann eben zusammen in dieser Doppelbödigkeit von Medialität, nämlich einerseits eine Medialität, die sich sehr stark auf das Trägergestell bezieht und andererseits eben eine Medialität, die doch eben noch wieder sehr viel stärker auf dieses Moment von Strategie als Verwirklichung, Spiel als Verwirklichung von strategischem Denken abzielt. Was da natürlich auch dazu kommt, und das ist sozusagen mit dem Hellwig-Beispiel schon angespielt, ist tatsächlich das Handlungsmodell. Ja, also dass sozusagen sowohl das mediale als auch das strategisch-spielerische Denken natürlich ein Handlungsvollzug ist. Und das ist natürlich etwas, was uns tiefer in die ja auch schwierige Debatte der Medialität hineinführt. Der Handlungsvollzug ist sicherlich für die Game Studies eine ganz wichtige Geschichte. Ja, also es ist uns vollkommen klar, dass wir hier über eine Operation mit Medien sprechen, die extrem über Handlungen läuft. Ja, also eben weniger über Unterkomplex als passiv zu fassende Rezeptionsvorgänge oder sowas, sondern dass die Handlung existenziell im Mittelpunkt dessen steht, was uns hier interessiert. Und dass wir eigentlich auch nicht so recht ahnen, wie wir methodologisch oder überhaupt im Zugriff mit diesem sehr handlungsmächtigen Format umgehen sollen. Also wir haben das hier immer mal wieder mit solchen Game Labs versucht, dann irgendwie rauszukriegen, was ist denn eigentlich strategisches Handeln im Spiel durch teilnehmende Beobachtung und den Versuch, uns zu Ethnografen zu machen, was aber durch die Liebe zum Gegenstand doch immer wieder verunmöglicht worden ist. Also da sind wir auch sozusagen noch sehr im Desiderat geblieben, aber es ist eben klar, dass wir, wenn wir über Medialität reden, nicht an diesem Handlungsbegriff vorbeikommen. Und das scheint mir halt einerseits die spannendste Herausforderung, weil wir da medienwissenschaftlich natürlich einen spannenden Gegenstand haben, denn Handlung scheint mir für alle Medien wichtig, scheint mir aber auch in den meisten Medientheorien immer so latent unterrepräsentiert, dass wir auf der anderen Seite aber auch das größte Problem haben, weil uns, also mir zumindest, kein goldener Weg aufscheint, wie wir hier zu einer stabilen, tragfähigen, allumfassenden und vor allem hochintegrativen Theorie des Handelns als Medienvollzug kommen können. Ich warte natürlich mit Spannung auf die Beiträge dieses Wochenendes, hoffe mir da auch, dass ab Samstagabend ich mir nie wieder Gedanken über den Handlungsvollzug im Spiel machen muss. Nun gut. Aber ich würde jetzt sozusagen nochmal zusammenfassen wollen, oder ich einen anderen Weg gehen, mich über klassische Definitionen von Medialität nochmal an unseren Gegenstand anzunähern. Die Debatten darüber, was nun Medialität auf einer theoretischen Ebene sein könnte, sind natürlich Legion. Sie sind fast sozusagen das Kernprojekt der Medienwissenschaft. Also jede avancierte Medientheorie wendet sich irgendwann eigentlich der Frage zu, was ist Medialität oder was ist ein Medium. Also hier jetzt sozusagen Antworten auszuwählen, wäre nun Schindluder, vor allem nicht in so einer kurzen Adressierung. Ich habe nur einen Satz zum Beispiel von Dieter Mersch gefunden, der mir eben sehr gut gefallen hat. Medium ist, was vermittelt. Medien sind Bedingungen jeglicher Kommunikations- und Beobachtungsprozesse, insofern Beobachtung und Kommunikation durch Differenz und Vermittlung erst möglich ist. So schön sich das liest, aber wie ich das nun an den Gegenstand heranbringe, ist mir gänzlich unklar. Wiewohl ich sehr wohl weiß, dass er die richtigen Dinge benennt. Also ich glaube, das ist auch das Problem jeder Medialitätstheorie bis hierhin, dass die Fallhöhe zwischen theoretisch-philosophischer Konzeptualisierung und tatsächlicher analytischer Anwendbarkeit natürlich bis hierhin noch sehr hoch ist. Es ist uns, glaube ich, allen klar, dass der Begriff, der Medialität oder Medium zusammenhält, irgendetwas mit Intersubjektivität zu tun hat, dass also zu jeder Definition von Medialität sicherlich immer Zweie gehören, oder einer plus X, wie auch immer wir das greifen wollen. Aber auch mit solchen Minimalgedanken ist natürlich bis hierhin noch wenig bewegt, außer dass natürlich klar ist, dass Kommunikation definitiv ein Gegenüber bedarf und das Gegenüber ist immer auch irgendwie eine Form der Differenz. Aber auch schon hier wieder das Problem, wie kriege ich das in Anschlag? Ich habe mich dann einem sicherlich in der Medienwissenschaft gut bekannten und nicht weniger umstrittenen Projekt zugewandt, nämlich der Basisdefinition Medium von Hartmut Winkler, mit der berühmten Fastline-Lektüre und sowas. Die ist streitbar und das weiß Winkler nun als allererster, aber trotzdem liefert er zumindest ein paar Hauptsätze, an denen man vielleicht sozusagen solche Debatten erstmal festmachen kann und ich würde das jetzt mal versuchen. Bei ihm finden wir sozusagen 6 Hauptsätze, ich glaube es sind 6, genau, an denen man vielleicht weiter diskutieren kann, die man vielleicht aber auch sofort ad acta legen kann. Der erste Basissatz bei Winkler ist Kommunikation. Medien sind Maschinen der gesellschaftlichen Vernetzung. Das erscheint sinnvoll, da wir eben diesen Passus der Intersubjektivität ja ad hoc als wichtig für die Medialitätsdefinition genannt haben. Korreliert aber natürlich schon mit sozusagen dem zweiten Großproblem der Medienwissenschaft, nämlich sozusagen dem Schatten McLuhans. Wenn man Medien die Maschinen gesellschaftlicher Vernetzung sind, neigen wir dazu, sofort den McLuhanschen Hauptsatz hinterherzuschieben, dass das Medium wichtiger ist als seine Botschaft. Also dass die Medialität selbst diese Vernetzung herstellt. Woran sicherlich nichts zu rütteln wäre. Ich aber auch, dass sozusagen aus diesem Primat ein großes Problem ableiten würde, nämlich zu sagen, dass durch diese permanente Beschäftigung mit dem Medialen per se die Inhalte des Mediums uns natürlich immer wieder gerne hinten rüberrutschen. Und ich würde halt gerne sozusagen schon an diesem Winklerschen Hauptsatz eigentlich immer darauf beharren zu sagen, dass diese Maschinen der gesellschaftlichen Vernetzung sozusagen ihre Vernetzung einerseits aus der Medialität selbst generieren, aber eben auch aus ihrer Inhaltlichkeit. Also ich glaube halt, dass sozusagen ein beliebiges Computerspiel, zum Beispiel SingStar, eben nicht nur so betrachtet werden kann, dass es sozusagen ein mediales Konstrukt ist, dass hier Maschinen mit Handlungen korrelieren und das möglicherweise dann sozusagen in einem Raum, wo diese Maschinen und diese Korrelation stattfindet, etwas Soziales passiert, sondern dass es natürlich auch darum geht, dass ich mich hier hinstelle und zum Beispiel einen Michael Jackson Song singe. Und ich eigentlich auch darüber nachdenken möchte, was passiert in einem Raum, wo ich heute einen Michael Jackson Song singe, im Vergleich dazu mit dem gleichen Raum, den gleichen Leuten, der gleichen PlayStation, wo ich vor 3 Jahren einen Michael Jackson Song gesungen habe. Ich glaube, dass sich da was verändert hat. Ich kann nicht genau benennen, was, aber ich glaube, dass die Analyse von Inhaltlichkeit sehr wichtig ist. Zweiter Satz von Winkler, Medien sind von symbolischem Charakter. Das erscheint uns relativ naheliegend, ja, also dass Medien sozusagen auf der Basis des Codes oder des Symbolischen operieren. Da ist das Computerspiel ein beredter Zeuge davon, wenn wir seine Evolution betrachten, und sozusagen vom reinen Textlichen, vom Arbiträren hin zum Visuellen, zur Repräsentation, zur Mimesis, wo wir sozusagen immer wieder Schicht für Schicht die Ebenen sozusagen der Verstellung von Mimesis und Repräsentation abtragen, um immer wieder auf das sprachliche, symbolische, kodierte zu kommen und somit eben über die Bedingungen des Medialen zu sprechen. Ich glaube aber, dass auch hier wieder sozusagen dieses Primat des Symbolischen uns im Blick verstellt, dass Medien auch immer wieder aus Praktiken bestehen. Also sozusagen die diskursiven Praktiken und die nicht diskursiven Praktiken, wenn man es mit Foucault ausdrücken möchte oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass eben hier wieder auch das Moment der Handlung mit Symbolen, aber eben auch das Moment der Handlung wichtig wird und dass wir auch da, glaube ich, in unseren Analysen wieder sehr viel stärker darauf kommen müssen zu sagen, ein Multiplayer-Spiel ist sicherlich ganz bestimmt ein symbolisch kodiertes Handeln mit Symbolen, aber es ist auch ein Vollzug von Praktiken, von diskursiv oder sozialen Praktiken, wie immer wir das konnotieren wollen. Dritter Hauptsatz bei Winkler, Medien sind von technischem Charakter. Ist sicherlich klar, also gerade beim Computerspiel ist das Primat des Technologischen ein wichtiges und nicht zu übersehendes. Aber auch hier würde ich immer wieder davor warnen wollen, oder sehe eben auch da jetzt in spezifischen Analysen das Problem, sich zu sehr auf das Technische, das tatsächliche Materielle, die Hardware oder auch die Software, wenn man das als Technologie mitbegreift, zu konzentrieren und eben nicht über andere Technologien nachzudenken. Denn ich glaube, der Begriff Technologie meint ja erstmal sozusagen Steuerungssysteme oder mich, wie auch immer man das greifen will. Aber ich würde ja noch zum Beispiel Technologien des Selbst, Biopolitiken oder sowas mit reinnehmen wollen. Und jetzt so ein Beispiel wie eben die V-Fit, da schreibt mich eben sozusagen die Technologie der Körperpolitik wesentlich stärker an, finde ich, als über den Immersionscharakter der Wii nachzudenken, über bestimmte technologische Setzungen. Ja? Also auch da wäre mein Beharren vielleicht darauf, sozusagen auch solche technologischen Artefakte wie Körperpolitiken, Selbstpolitiken oder sowas, sehr Foucaultianisch gedacht, mit zu integrieren. Vierter Winklerscher Hauptsatz, Medien erlegen dem Kommunizierten eine Form auf. Da sind wir sicherlich gerade jetzt in der Analyse von State-of-the-Art-Spielen schon sehr weit, indem wir sagen, Konventionen oder Stereotypisierung, Inhalt und Form sind uns hier völlig klar. Also der Shooter zum Beispiel hat eine ganz klare Formierung von Inhalten vorgenommen, indem er ein bestimmtes Repräsentationssystem geschaffen hat, das vollkommen vertraut ist und das über seine Konventionen und Stereotypisierung so hervorragend funktioniert. Das halte ich auch für sehr tragfähig, das ist ein guter Gedanke, da würde ich jetzt gar kein großes Aber formulieren wollen. Frage mich nur an mancher Stelle, inwieweit es sozusagen uns mich auch wieder in die Abgründe der Kunsthistorik führt, dann irgendwann doch sozusagen die ikonografische Reihe des Shooters aufzumachen. Wo ich jetzt auch sagen würde, da sehe ich jetzt nicht mehr den ganz großen Zugewinn für die Game Studies, aber das mag dann auch mal irgendjemand machen. Bei Winkler der wichtige Satz, Medien überwinden Raum und Zeit. Auch hier würde ich sagen, gehen wir natürlich innerhalb der Game Studies sofort mit. Netzwerkspiele überwinden definitiv den Raum als mediale Form. Und das Trägersystem des Spiels, sei es nun der Computer, sei es die DVD-Sammlung, sei es die Code-Sammlung, ist natürlich ein Speicher, ein Archiv in der Zeit. Aber auch hier würde ich natürlich sagen, aber das ist eher ein generelles Problem von Medialitätsforschung, von die schwindende Verweildauer unserer Archive und die sozusagen merkwürdige Performativität, die diesen Archiven liegt, ist nochmal eine interessante Herausforderung gegenüber des klassischen Archivbegriffs. Da müssten wir aber sicherlich länger mit Andreas Lange sprechen, der die Probleme von Archivierung von Computerspielen, glaube ich, aufs Kleinste ausdifferenzieren kann. Und jetzt sozusagen mit dem sechsten Winklerschen Hauptsatz gleiten wir dann eigentlich fast schon in den ersten Perspektivvortrag von Markus über. Bei Winkler gibt es nämlich den Satz, dass Medien unsichtbar sind oder sie dazu tendieren, sich zu verunsichtbaren. Das ist sozusagen der klassische Rückgriff in die Apparatusdebatte. Und hier finde ich, und das ist aber natürlich jetzt auch eine persönliche Vorliebe, dass Computer und Computerspiele noch zumal hier einiges dazu beizutragen haben zu so einer Debatte, da die Auseinandersetzung mit dem Interface und dieses hervorragende, uns allen bekannte XP-Hintergrundbild ist ein schönes Beispiel für eine Verunsichtbarung des Gemachten zugunsten vielleicht der Landschaft und des Maps oder so. Wirft ja sozusagen in dieser Apparatusdebatte noch eine neue Perspektive, weil Computer, glaube ich, wie kein zweites Medium auf eine ganz besondere Art und Weise daran gearbeitet haben, sich zu verunsichtbaren. Es gibt von Neal Stephenson, der eigentlich als Science-Fiction-Autor oder Autor bekannt ist, ein sehr schönes kleines Büchlein, der Trug des schönen Scheins, wo er sehr essayistisch darüber klagt, also über seine eigene biografische Geschichte hinweg, wie sehr ihm sozusagen die Quellcodes verloren gegangen sind. Also als jemand, der sehr früh mit Computern sozialisiert worden ist, und es eben geübt war, zum Einbau eines Diskettenlaufwerks erstmal in der Auto-Exe-Bat und sowas rumzufummeln. Er beklagt halt sozusagen die Graphic User Interfaces. Und das finde ich in seiner essayistischen Form aber einen sehr guten Hinweis darauf, dass es eben natürlich erstmal auch wieder was mit Biografien zu tun hat, dieses Unsichtbarwerden. Also dass das ein Verlust ist, den nur eine spezifische Generation von Nutzern einklagen kann. Und wenn ich das heute meinen Studenten erzähle, gucken mich immer doch schon teilweise sehr fragend an. Wie ihr musstet früher. Ja, vor dem Kriege haben wir unsere Laufwerke. Ne? Also man gerät da in eine sehr merkwürdige Position. Und zum anderen ist aber eben sozusagen die Geschichte des Graphic User Interfaces ja nicht nur eine der Verunsichtbarung, wie wir sie im Kino erlebt haben, sondern sie ist natürlich auch eine, die sehr stark an der Funktionalität des Computers überhaupt mitgearbeitet hat. Ja, also der Schritt sozusagen von einem technisch hochkomplexen System hin zu einem breiten medialen Einsatz ist sicherlich auch eine Geschichte des Graphic User Interfaces. Diese Verunsichtbarung ist natürlich, glaube ich, schon eine sehr spannende Debatte. Das ist natürlich jetzt auch so ein Stück weit die Geschichte, die sich mit Bolter und Boosin zum Beispiel erzählen könnte. Also dieser, finde ich, eigentlich sehr spannende Widerstreit zwischen Immediacy und Hypermediacy, also dass jedes Mediensystem sich sozusagen dadurch auszeichnet, dass es einerseits auf der einen Seite sehr sichtbar ist in seiner Gemachtheit, auf der anderen Seite immer dazu tendiert, unsichtbar zu werden. Und dass dieser permanente Widerstreit eigentlich sozusagen die Nebengeschichte dieser permanenten Remedialisierung ist. Das ist sicherlich für den Computer ein sehr tragfähiges Konzept. Und das führt uns jetzt eben dann auch in das, was uns Markus, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in Andeutungen gleich geben wird. Nämlich die Frage, wie der Raum oder die Darstellung von Raum, die Karte, die Map, sozusagen im Computerspiel genau auf solcher Position wirkt. Also was eben die Karte, die Map des Computerspiels genau in diesem Spiel der Verunsichtbarung beizutragen hat. Das finde ich eine hochinteressante Fragestellung. Und es ist vor allem für das Strategiespiel, denke ich, eine sehr, sehr interessante Fragestellung, da das Strategiespiel sozusagen einen Kartenfetischismus ohnegleichen entfaltet. Das ist, glaube ich, jedem, der mehr als drei davon gespielt hat, auch schon aufgefallen. Ohne Karte ist das Strategiespiel nicht spielbar. Ja, man kann einen Shooter ohne Karten spielen. Das ist dann sogar eine Herausforderung, um das Komplexitätsniveau zu steigern. Aber man kann ein Strategiespiel nicht ohne Karten spielen. Also zumindest jetzt klassische Aufbau- und Simulationsstrategiespiele. Ich würde jetzt gerne sozusagen zu diesem Begriff des Fetischismus noch eine kleine Runde drehen, weil wir uns eben in der ersten Phase des Projekts auch eben sehr stark mit topologischen Ordnungssystemen im Strategiespiel beschäftigt haben und nochmal versucht haben, also diese Ad-hoc-Vermutung, dass ein Strategiespiel von einem großen Raumfetischismus getragen wird, auch sozusagen etwas mehr Fleisch auf die Knochen zu geben. Den Begriff des Fetischismus haben wir da sehr stark, ich tue das zumindest immer, sehr stark sozusagen an Marx angelehnt. Also eben einfach die Idee, dass in bestimmten ökonomischen Ordnungssystemen, in bestimmten kulturellen Systemen bestimmte Dinge, Gegenstände und Objekte dazu neigen, für naturhaft gehalten zu werden. Bei Marx ist das berühmte Beispiel die Ware, deren Naturhaftigkeit wir einfach nicht zu hinterfragen in der Lage sind, sie damit also fetischisieren. Ich würde halt immer in einer frechen Analogie behaupten, dass für das Computerspiel und für das Strategiespiel noch zumal der Raum ein solcher Fetisch ist. Ja, also diese Handlungsebene der Karte oder des kartografischen Raums scheint mir auch ähnlich fetischisiert zu sein. Wir haben uns aber sozusagen in dem Versuch, sozusagen auch etwas quantitativ zu arbeiten, an dem Analyseverfahren oder an dem Vorschlag von Dutton und Consalvo abgearbeitet, wie man sozusagen in einer bestimmten Form Computerspiele erstmal beschreibbar machen kann. Sie schlagen eben eine Dreiteilung der Analyse vor, eine Object Description, eine Interface Description und ein Interaction Mapping. Ich werde jetzt für die Strategiespiele ganz kurz die ersten beiden Aspekte kurz andeuten, was da unser Gedanke war. Interaction Mapping, wie gesagt, da sind wir noch im Desiderat. Wir haben angefangen, verschiedene Strategiespiele nach distinkten Objekten zu durchsuchen. Wir haben also klassifiziert, was taucht in Strategiespielen an Objekt auf, kleinste distinkte Einheit. Das ist jetzt eine solche Objektkarte für Age of Empires 3. Man sieht, das ist ein bisschen ausufernd. Wenn man da sozusagen reinzoomt, sieht man eben, dass sich solche Bäume entfalten. Ja, wir haben also Einheiten, Kampfeinheiten, kann man da klassifizieren, Kampfeinheiten, Bodeneinheiten, Briteneinheiten, bla bla bla, das sind Husaren und Dragoner und so weiter und so fort. Das kann man für avancierte Strategiespiele, wie gesagt, schon in einer ganz großen Beschreibungsdichte machen. Der Witz an so einer Geschichte ist aber, dass wir auf zwei Thesen gekommen sind, allein schon über diese Objektbeschreibung. An den Untersuchungsgegenständen wird deutlich, dass die Inventarisierung der Objekte innerhalb eines Strategiespiels sich per se durch A, eine hohe Menge an Objekten und Klassen und B, eine relative ähnliche Klassifizierbarkeit und Abbildung der Abhängigkeitsstrukturen ausweisen lässt. Meint, diese Objektstrukturen und Klassen sind in fast allen Strategiespielen strukturähnlich. Konvention, könnte man jetzt sagen. Das Strategiespiel definiert sich außerdem durch eine deutlich erkennbare Abgrenzung von Objekten und deren Klassen. Objekte erscheinen offensichtlich distinkt. Es erscheint spielentscheidend zu sein, die Objekte in ihrer Abhängigkeit beherrschen zu können. Meint schlicht, ich habe eine unendliche Vielzahl von Einheiten auf der Karte stehen und es muss mir klar sein, dass das alles Einzeleinheiten sind, wie sie sich unterscheiden, wie ihre spezifischen Fähigkeiten sind, Geschwindigkeit, Treffer, bla, was alles dazukommt, um avanciert spielen zu können. Ich kann nicht einfach sagen, ich schaffe mir eine Menge von Objekten und dann agiere ich einfach mit der Menge. Ja? Das ist sozusagen der Easy-Modus jedes Strategiespiels, dass ich über den puren Tank-Rush Spiele gewinnen kann. Und wenn ich das avanciert spielen will, muss ich eben Spezialisierungen ausbauen. So, das ist sozusagen ein erstes Ergebnis. Das zweite, und jetzt kommt der Raum ins Spiel, ist, dass wenn man sich mal so eine idealisierte Klassifikationstabelle anguckt, wir haben das mal einfach versucht, jetzt sozusagen, das wäre jetzt unser Vorschlag von einer vereinheitlichten Klassifikationsform für Strategiespiele. Wir haben Einheiten, Gebäude, Gelände, Ressourcen und Parteien und die differenzieren sich jetzt sozusagen in Binnenstrukturen aus. Und wenn man sich anschaut, wie diese Ausdifferenzierung ist, sieht man natürlich, dass die Einheiten zu ganz großen Teilen alle bodengebunden sind, raumgebunden. Das ist jetzt ad hoc auch relativ nachvollziehbar, wenn man seine eigene Spielkarriere nochmal durchgeht. Man spielt eigentlich fast immer mit Bodeneinheiten. Als nächstes kommen vielleicht noch ein paar Seeeinheiten und ganz selten mal Lufteinheiten. Die Lufteinheiten sind immer am schwierigsten hinzukriegen, weil man nie so weiß, wo man die anklicken soll. Die schweben immer so blöd über dem Raum. So, Gebäude sind sowieso immer raumgebunden. Ne? Ressourcen sind raumgebunden. Die Politik der Parteien ist raumgebunden. Es geht immer um die Eroberung von Raum, die Beherrschung von Raum. Und die Landschaft ist natürlich raumgebunden, logischerweise. Also das Tableau, auf dem sich diese Klassifikation entfaltet. Und jetzt kommt aber was sehr Spannendes dazu. Das ist ein klassischer Tech-Tree. Kennen wir alle, sozusagen die evolutionäre Ausfaltung von Wissensressourcen, die ich ja sozusagen erstmal in diesem ökonomischen Part des Aufbaus entfalten muss, um zum avancierten Spiel zu gelangen. Aber wie wir natürlich alle wissen, ist der Tech-Tree ja sozusagen nicht in der freien Luft angesiedelt oder einfach als Dropdown-Menü, sondern er ist ja meistens auch an ein Gebäude gebunden. Und das Lustige ist, dass Strategiespiele auch diese völlig absurde Ressource Wissen an den Raum koppeln. Ja, also der Raumfetischismus greift hier richtig, wenn wir eben sehen, dass in klassischen Strategiespielen ich ein Gebäude baue und dieses Gebäude dann mein Wissen entwickelt als Ressource. Und das ist natürlich interessant, wenn man jetzt sozusagen diesen Raumfetischismus etwas tiefer bohren will, zu sagen, dass jetzt auch Kategorien, die nicht im sehr natürlichen Verhältnis raumgebunden wären, im Strategiespiel in den Raum hineingebunden wären. Genauso ist es natürlich mit der Politik. Ja? Also die Idee, dass ich den Gegner angreife, weil der Ressourcen hat und dass ich eine Grenze überschreite, weil diese Grenze das Diktum des Politischen ist, ist natürlich Geopolitik. Also das kann man dann einerseits relativ straight zurückführen auf sehr simple geopolitische Würfe der 20er und 30er Jahre. Das lässt sich auch aber sozusagen in amerikanische Außenpolitik bis in die 90er Jahre hinein oder speziell ab den 90ern sehr gut zurückführen, dass Politik plötzlich zur Raumpolitik wird. Und auch das wäre eben so eine Ressource, wo wir sehr schön sehen können, dass das Strategiespiel hier etwas auf den Raum einschreibt, was nicht wirklich im Raum ist. Schön ist hier sozusagen der Vergleich mit dem Tactical Shooter, ja, der sozusagen die Politik des Kampfes natürlich ganz anders definiert. Also da haben wir den Schwarm und die Kollektivintelligenz und also ganz andere militärstrategische Paradigmen, die da auftauchen. Im Strategiespiel haben wir aber im Grunde genommen deutsche Lebensraumpolitik von 1930. Ja? Lebensraum ist im Osten und Tiberium gibt es nur hinter dem roten Strich und so. Ne? Also das ist auch relativ spannend. Das bringt uns sozusagen zu unserer nächsten These. Strategiespiele funktionalisieren die Weiter- und Höherentwicklung der Objekte und Figuren als eine raumgebundene, zumeist binär baumartig konzeptualisierte, kontinuierliche, zeitbasierte Optimierung und Höherentwicklung von entweder strikt objektgebundenen Werten, Trefferabfrage, oder unspezifischen Optionsräumen eröffneten Werten, Bauoption. Und das wäre jetzt sozusagen unser Gedanke. Dann kommt eben dazu, wenn man jetzt im Dutton und Salvo weiter folgt, das war die Object Description, jetzt kommt die Interface Description. Das Interface funktioniert im Strategiespiel als kulturelle Grammatik, als ein semiotischer Raum der Wahrnehmung, Handlung und Funktion in der Kopplung von Mensch und Maschine konventionalisiert in den Raum kodiert. Das ist, glaube ich, intuitiv nachvollziehbar, wenn man eben sagt, dass verschiedene Interfaces von klassischen Strategiespielen sozusagen extrem gleich aufgebaut sind. Wir haben immer wieder die gleichen Menüfunktionen, immer die Minimap versus die Überblicksmap und so weiter. Also Jascha hat das auch schon alles sehr schön ausgefaltet, wie sozusagen auch die kulturelle Grammatik sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat und wo sie eigentlich stabil geblieben ist. Also wenn wir jetzt sozusagen ein Beispiel von 1980 daneben legen, finden wir genau die gleichen Strukturelemente. Also wir haben hier auch eine kulturelle Grammatik, die den Raum ganz eindeutig adressiert.